Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen noch heute in den USA eine Zulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragen. Das teilten beide gemeinsam mit. Bundeskanzlerin Merkel rechnet möglicherweise noch in diesem Jahr mit der Zulassung eines Impfstoffes in Europa. Derweil hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland einen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut registrierte 23.648 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Das sind etwa 100 mehr als beim bisherigen Höchstwert am vergangenen Freitag.
Die Bundesregierung bleibt dabei. Trotz Hoffnung auf den neuen Impfstoff werde Bundeskanzlerin Merkel diesen Mittwoch beim Corona-Gipfel mit den Ländern weitere Kontaktbeschränkungen einfordern.
Wir haben eben noch nicht eine Rückführung der Zahlen auf ein niedrigeres Niveau geschafft, sondern wir haben im Grunde nur den ersten Schritt bisher geschafft, also den starken, steilen, exponentiellen Anstieg zu stoppen.
Trotzdem, Bundeskanzlerin Merkel sieht bessere Zeiten kommen. Dank neuer Impfstoffe.
Wir rechnen dann auch in Europa mit Zulassungen, die im Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende erfolgen könnten. Und dann wird das Impfen natürlich beginnen.
Die Bewältigung der Corona-Krise war heute auch Thema im Bundestag. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen beschloss das Parlament die Verlängerung der Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld bis Ende 2021. Nach den aktuellsten Zahlen gab es im August rund 2,6 Millionen Kurzarbeiter.
Keine Frage, die Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Wir haben alleine in diesem Jahr ungefähr schon 18 Milliarden Euro eingesetzt für das Instrument der Kurzarbeit. Aber die Gewöhnung an Massenarbeitslosigkeit wäre finanziell und sozial für dieses Land ungemein teurer.
Um Entlassungen zu vermeiden, übernimmt mit dem Kurzarbeitergeld die Bundesanstalt für Arbeit Lohnkosten der Betriebe als Überbrückung in der Krise. Arbeitnehmer haben Anspruch ab dem vierten Monat auf 70% bzw. 77% des entgangenen Nettolohnes, ab dem siebten Monat auf 80% bzw. 87%. Die AfD zieht aus dieser Reform weitreichende Schlüsse.
Das ist ein fatales Signal. Denn es bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass Lockdown und wirtschaftliche Beschränkungen bis Ende nächsten Jahres andauern werden.
Neue Staatshilfen auch für Studenten. Die zinslosen Darlehen werden für das kommende Wintersemester wieder angeboten und Zinszahlungen gestundet.
Studierende, die jetzt dringend Unterstützung benötigen, weil pandemiebedingt Einkünfte weggefallen sind, profitieren jetzt eben entsprechend länger und stärker.
Milliardenhilfen der Bundesregierung. Die Bewältigung der Corona-Krise wird noch lange dauern.
Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in Quarantäne. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden. Nach Ansicht der Richter wurden bei der Verordnung nicht die Reisenden berücksichtigt, die aus Ländern zurückkehren, in denen es ein geringeres Infektionsrisiko gibt als in ihrem Wohnort in NRW. Damit sei die Quarantänepflicht nicht geeignet, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen. Corona-Betroffene klagen nach überstandener Infektion oft über Spätfolgen. In ersten Untersuchungen berichten Mediziner, davon seien nicht nur Patienten mit schwerem, sondern auch mit mildem Krankheitsverlauf betroffen. Bei einigen bleibt die Leistung der Lunge eingeschränkt und manche Patienten haben selbst nach langer Reha Mühe, wieder in ihren Alltag zurückzukehren.
Covid-19-Patienten berichten immer wieder von langanhaltenden Beschwerden, auch Monate, nachdem sie nicht mehr infektiös sind. Zu den häufigsten gehören Erschöpfung, Husten und Atemnot sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. In den USA wurden knapp 300 Erwachsene befragt, die Symptome zeigten. 2 bis 3 Wochen nach ihren positiven Corona-Tests klagte noch gut jeder Dritte über Beschwerden. Langfristige Organschäden sind ebenfalls möglich. An der Lunge, aber auch an Herz, Gehirn- und Nervensystem sowie Muskeln und Gelenken. Auch junge, zuvor gesunde Menschen können unter langfristigen Beschwerden leiden, sogar nach einem milden Verlauf. zu Covid-19-Verläufen von Patienten, die nicht im Krankenhaus behandelt wurden, ist bisher nur wenig bekannt. Das Wissen über Spätfolgen ist insgesamt noch bruchstückhaft. Zur SARS-Pandemie von 2003 gibt es dagegen Langzeitstudien. Forschende werfen deshalb gerne einen Blick auf die Daten zu dem verwandten Coronavirus SARS-CoV-1. Eine Studie in Hongkong ergab, dass rund 40% ehemaliger SARS-Patienten mit schwerem Verlauf noch 3,5 Jahre nach ihrer Diagnose an chronischer Erschöpfung litten. Ob die Folgen von Covid-19 damit vergleichbar sind, lässt sich noch nicht sagen. Stuttgarter Mediziner weisen inzwischen darauf hin, dass der Heilungsverlauf der Lunge deutlich günstiger als bei SARS-CoV-1 sei. Welche Spätfolgen es in welchem Ausmaß nach Covid-19 gibt, werden erst Langzeitstudien zeigen.
Die Störaktion vorgestern im Bundestag hatte heute ein parlamentarisches Nachspiel. In einer Aktuellen Stunde kritisierten alle anderen Fraktionen die AfD. Zwei von deren Mitgliedern hatten Gäste ins Parlamentsgebäude eingeladen, dann aber nicht begleitet. Die Störer hatten mehrere Abgeordnete bedrängt und eingeschüchtert und Wirtschaftsminister Altmaier beleidigt. Bundestagspräsident Schäuble lässt auch juristische Konsequenzen prüfen.
Die Aktuelle Stunde wird zum parlamentarischen Schlagabtausch, denn viele Abgeordnete sehen in den Vorfällen vom Mittwoch einen Angriff auf die Demokratie.
Sie lassen es an Anstand fehlen, weil sie nur ein Ziel verfolgen. Sie wollen die Institution in den Schmutz ziehen, weil sie sich hassen. Aber seien Sie sich eins sicher, unsere Demokratie ist stärker als Ihr Hass.
Die Union erkennt ein Muster bei der AfD-Fraktion provozieren, um sich anschließend selbst inszenieren zu können.
Dieses Rednerpult ist für Sie allein Kulisse für Ihre Videoclips. Und das ist die größte Verachtung des Parlaments durch Sie. Sie verweigern die Arbeit hier.
Der AfD-Fraktionsvorsitzende weist das zurück und entschuldigt sich.
Dass gewählte Volksvertreter von Gästen zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender.
Doch diese Entschuldigung nehmen viele Abgeordnete Alexander Gauland nicht ab. Scheinheilig nennt es SPD-Mann Wiese, diese Taktik habe System.
Es war wieder einmal eine bewusste Grenzüberschreitung in voller Absicht. Und diese Rechtfertigung gerade, Herr Gauland, das kann ich Ihnen nicht abnehmen.
Der Bundespräsident sieht nicht nur das Parlament gefordert.
Ist auch nicht nur eine Angelegenheit für den Bundestag und den Ältestenrat im Bundestag, sondern das muss uns als Demokraten in Deutschland alle miteinander beunruhigen und durchaus empören.
Die juristische Aufarbeitung steht noch am Anfang. Zu prüfen wäre, so Bundestagsvizepräsident Kubicki, ob der Straftatbestand der Nötigung von Mitgliedern der Verfassungsorgane erfüllt ist.
Die Koalition im Bund hat sich grundsätzlich auf eine verbindliche Frauenquote in Firmenvorständen geeinigt. Wie Bundesfamilienministerin Giffey mitteilte, soll die Regelung für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen gelten. Demnach muss in Vorständen mit mehr als 3 Mitgliedern mindestens eine Frau sein. Diesen Kompromiss hat eine Arbeitsgruppe ausgehandelt. In der kommenden Woche sollen die Koalitionsspitzen darüber entscheiden. Die Grünen diskutieren auf einem Bundesparteitag über ein neues Grundsatzprogramm. Das bisherige ist 18 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag virtuell statt. Nur die Parteispitze ist in Berlin versammelt. Die mehr als 800 Delegierten schalten sich aus dem ganzen Land dazu. Umstritten sind unter anderem die Themen Gentechnik und Grundeinkommen sowie konkrete Vorgaben für den Klimaschutz.
Es wirkt eher wie ein Fernsehstudio als wie ein Parteitag. Annalena Baerbock hält ihre politische Rede ohne echtes Live-Publikum. Im Kreuzberger Tempodrom viel Platz, wenig Stimmung. Nur der 6-köpfige Bundesvorstand, das Präsidium, Mitarbeiter und Journalisten sind vor Ort. Mit ihrer Rede setzt sie den Fokus klar auf das Kernthema der Grünen, Klimaschutz und der Umbau der Wirtschaft. Möglichst schnell solle Deutschland klimaneutral werden.
Jetzt beginnt das entscheidende Jahrzehnt. Wir müssen jetzt ins Kommen, ins Machen kommen. Denn CO2 sammelt sich in der Luft an. Das verschwindet da nicht. Deswegen heißt es, massiver Ausbau der Erneuerbaren und Kohleausstieg beschleunigen. Jetzt. Saubere Autos auf die Straßen. Jetzt.
Welche Maßstäbe aber konkret beim Klimaschutz im Grundsatzprogramm stehen sollen, darüber wird es morgen vermutlich heftige digitale Debatten geben. Umstritten außerdem das bedingungslose Grundeinkommen oder Kriegseinsätze der Bundeswehr. Was die Grünen in die nächste Regierung wollen, auch heute nicht zu überhören.
Lasst uns darum diese BDK nutzen, um ein Signal des Aufbruchs zu setzen. Lasst uns zeigen, dass wir verstanden haben, dass wir Verantwortung übernehmen können und wollen.
Am Sonntag wollen die Grünen ihr neues Grundsatzprogramm final abstimmen. Es soll Grundlage werden für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl im kommenden Jahr.
Zum Bundesparteitag der Grünen jetzt Tina Hassel aus Berlin.
Schon zu Beginn ihres Online-Parteitags haben die Grünen ihren Anspruch deutlich gemacht, in einer künftigen Bundesregierung maßgeblich mitzumischen. Dabei wollen sie mehr sein als nur ehrgeizige Klimapartei. Mit unterschiedlichsten Angeboten versuchen sie, ihre Basis zu verbreitern. Reizbegriffe will man lieber vermeiden, strittige Themen nach Möglichkeit entschärfen, um bloß nicht zu radikal zu erscheinen. Dabei riskiert die Parteiführung jedoch, Teile ihrer Basis, vor allem junge Klimaaktivisten, zu enttäuschen. Und wie die Grünen es mit für sie heiklen Themen halten, wird sich später am Abend zeigen. Der Bundesvorstand wirbt für eine sanfte Positionsverschiebung bei der neuen Gentechnik in der Landwirtschaft. Wissenschaftler hatten schon im Vorfeld appelliert, sich diesem Thema zu öffnen und auch hier sich wissenschaftlichen Fakten zu beugen. Dabei werden hitzige Debatten erwartet. Zurück zu Susanne Daubner.
Vor 75 Jahren begannen die Nürnberger Prozesse. Daran wird zur Stunde in Nürnberg mit einem Festakt erinnert. Ranghohe Vertreter des NS-Regimes mussten sich damals wegen Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen verantworten. Zum ersten Mal wurden diejenigen, die für Völkerrechtsverstöße verantwortlich waren, selbst angeklagt. Wegen der Corona-Pandemie findet die Gedenkveranstaltung in kleinem Rahmen statt.
Als bahnbrechend bezeichnete Bundespräsident Steinmeier die Nürnberger Prozesse gegen die höchsten Funktionäre des Nationalsozialismus. Ab dem 20. November 1945 wurden erstmals in der Geschichte Vertreter eines Staates wegen ihrer Verbrechen angeklagt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Rechtsbegriff, der für das Verfahren der alliierten Richter gegen den NS-Machtapparat eingeführt wurde.
Verstöße gegen internationales Recht stellten die Richter damals treffend fest, werden von Menschen begangen, nicht von abstrakten Einheiten. Regierungsverantwortliche und hohe Staatsbeamte sollten sich für ihre verbrecherischen Befehle nicht länger hinter der völkerrechtlichen Immunität verstecken, die ausführenden Befehlsempfänger nicht länger auf einen Befehlsnotstand berufen können.
Auf diesen Grundsatz berief sich ab 1946 auch der Chefankläger im SS-Einsatzgruppenprozess Benjamin Ferenc. Der heute 100-Jährige schickte per Video einen Appell nach Nürnberg. Ich werde nicht mehr lange leben. Sie müssen sich dieser Wirklichkeit stellen. Tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Mein Prinzip ist Recht statt Krieg. Ich verbinde dies immer mit nie aufgeben, nie aufgeben, nie aufgeben. Mit den Nürnberger Prozessen und den damals aufgestellten Prinzipien des Völkerrechts wurde der Grundstein gelegt für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag.
Zur Bedeutung der Nürnberger Prozesse finden Sie auf tagesschau.de einen Hintergrundbericht unserer Rechtsredaktion. Außerdem ein Interview der Tagesthemen mit dem letzten lebenden Chefankläger. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat den Umgang der Kirche mit Missbrauchsfällen kritisiert. In einer Erklärung der Laienvertretung heißt es, sie sei ernüchtert, beschämt und zornig, dass sexualisierte Gewalt in der Kirche immer noch vertuscht werde. Konkret wird das Erzbistum Köln aufgefordert, ein unter Verschluss gehaltenes Gutachten zu veröffentlichen. Kardinal Wölki hatte das abgelehnt und mit methodischen Mängeln begründet. Der Berliner Promi-Friseur Udo Walz ist tot. Er starb nach Angaben seines Ehemannes an den Folgen eines Diabetes-Schocks. Walz war unter den Prominenten in Deutschland beliebt. Bereits als junger Mann frisierte der gebürtige Schwabe Marlene Dietrich, Romy Schneider oder Sophia Loren. Auch Bundeskanzlerin Merkel, Claudia Schiffer oder Julia Roberts gehörten später zu seinen Kundinnen. Walz wurde 76 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 21. November.
Der Nordhälfte Deutschlands bringt ein Tief viele Wolken mit etwas Regen. Im Süden sorgt hoher Luftdruck oft für sonniges Wetter. Im Norden gibt's heute Nacht anfangs einzelne Schauer. Im östlichen und südlichen Bergland fällt teilweise Schnee. Vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten klart es vielerorts auf. Regional bildet sich Nebel. Von Nordwesten ziehen wieder neue Wolken heran, die sich morgen mit etwas Regen ostwärts ausbreiten, an den Küsten sehr windig. Im Süden scheint nach Nebelauflösung oft die Sonne. Im Norden heute Nacht 7 bis 2 Grad, sonst verbreitet frostig. In Küstennähe sowie am Niederrhein morgen um 10, im östlichen Bergland nahe 0 Grad. Am Sonntag fällt zeitweise Regen, die Sonne zeigt sich vor allem im äußersten Norden und im Süden an den Küsten weiterhin sehr windig. In der neuen Woche bleibt es unbeständig, aber es wird immerhin ein wenig milder.
Um 21.45 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Keiner der Angeklagten zeigte Reue. Benjamin Ferenc, ehemaliger Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen, im Gespräch mit Ingo Zamperoni. Und Parteitag der Grünen, wie in Baden-Württemberg Klimalisten dem grünen Original Konkurrenz machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Ja.